Sebastian, du brauchst es doch nicht mehr. Das macht doch ChatGPT und Perplexity, die schreiben dir doch die Bewerbung. Oder jetzt Apple Intelligence. Findest du das nicht toll, dass Apple Intelligence auch AI benutzt, aber nicht Artificial Intelligence,
ja,
sondern
ja.
Apple? Genial.
Ja.
Deswegen, warum musst du noch, du schreibst dann deinen völlig krummen Text und dann sagst du zu irgendeiner KI, mach mir deine neue Version raus.
Ja, ich frage mich, schreibt man überhaupt noch einen Text? Wofür denn eigentlich?
Nein.
Du brauchst keinen Text mehr.
Und das liest ja dann auch selbst die KI wieder, weil derjenige, der dann diese E-Mail oder den Text bekommt, der sagt dann zu KI, ach, fass mir mal eben, was sind da die besten Punkte? In drei Punkten das zusammen.
Ja.
Und so wird das mit dem Podcast dann auch gehen. Oh, eine Stunde Podcast. ChatGPT, fass mir den Podcast in 5 Minuten zusammen. Und dann schneidet der da die besten Lacher-Szenen raus.
Ja, das vielleicht auch nochmal kurz zu der Jugend, ne? Ich glaube, die haben in der Tat auch nicht mehr diese Aufnahmefähigkeit, etwas konzentriert zu verfolgen, was länger als 5 Minuten dauert, ne? Das ist in der Tat so ein TikTok-Phänomen.
Ja?
Ja.
Ach, so schlimm? Künstliche Intelligenz hatte ihre algorithmischen Finger bei der Produktion des Albums, dem wir uns heute widmen werden, wohl nicht im Spiel, da es bereits 1965 erschienen ist. Es enthält allerdings Songs, die dank ihrer Kürze auch die heutige ablenkungsgeplagte Generation problemlos konsumieren und genießen kann. Doch zunächst: Wie steht es um Europawahl und Europameisterschaft? Sebastian, wir sind ja momentan in der wunderbaren Position, nicht nur einen relativ angenehmen Sommer, der keiner ist, zu haben, sondern auch Großereignisse um uns herum wahrzunehmen. Und ich spreche nicht von der Ukraine oder Israel, nein, ich spreche einerseits von der Europawahl, andererseits von der Europameisterschaft, und zwar im Fußball. Wenn ich dich jetzt frage, als aufgeklärten, intelligenten Mann mittleren Alters, was begeistert dich mehr, die Europawahl beziehungsweise der Ausgang oder die Fußball-Europameisterschaft? Wo brennst du mehr?
Also vielleicht sollte man den Zuhörern vielleicht verraten, dass wir, während sich wahrscheinlich fast ganz Deutschland gerade auf das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft vorbereitet, das in 49 Minuten angepfiffen wird in München.
Müssen wir dann fertig sein hier mit unserer Aufnahme? Willst du das gerne sehen?
Nö, bis dahin haben wir uns dann, glaube ich, erst warm gequatscht. Und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil ich dachte mir, während jetzt halb Deutschland total abgelenkt ist von diesem Fußballzirkus, nehmen wir mal wieder eine neue Folge auf.
Du meinst also, wir sind resistent gegenüber Ereignissen, die normale Menschen begeistern, um es mal so auszudrücken.
Na, also sag mal so, es in Teilen begeistert es mich auch. Weißt du warum?
Warum?
Was mich total begeistert ist, dass heute laut Berichten, die ich gerade eben erst gelesen habe, 100.000 Schotten in München sind, um dort ja ihrem Team die Daumen zu drücken, weil es passen ja nicht alle in die Allianz Arena. Also ich weiß gar nicht, wie viele da reingehen, 80.000 oder so. Und da werden ja noch ein paar deutsche Fans da sein. Keine Ahnung, wo die jetzt alle sind. Alle im Hofbräuhaus.
Und ich habe mitgekriegt, übrigens in besagter RTL Aktuell-Sendung, da hatten sie einen Bericht von einem schottischen Fan, der tatsächlich per Pedes angereist ist.
Oh,
ja, 1500
okay.
Kilometer hat er zurückgelegt. Ich weiß gar nicht, wie lange er unterwegs war. 3, 4, 5 Wochen. Kann man ja mal ausrechnen, wenn man so 4 km/h läuft. Und er wurde in München mit viel, viel Bier empfangen. Ich meine, das ist Leidenschaft und das ist Liebe. Wäre das was für dich? Würdest du für irgendetwas so etwas auf dich nehmen? Würdest du 1500 Kilometer gehen, um irgendetwas zu erleben?
Nee, das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich würde das machen, um des Laufens willen, ja, also um den Weg zum Ziel zu genießen.
Wie so ein Jakobsweg würdest du das aufnehmen?
Ja, genau. Ja, sowas würde ich eher machen.
Würdest du den Jakobsweg laufen?
Nee,
oder pilgern, müsste man sagen.
Der Weg. Ach, ja. Mein Onkel läuft gerade. Jetzt, wo wir darüber sprechen, läuft er gerade den Jakobsweg. Oder vielleicht ist er auch mittlerweile angekommen. Entweder läuft er gerade noch oder ist gerade erst gelaufen. Und er ist jetzt Rentner seit einigen Tagen. Und jetzt sagt er sich, läuft er mal den Jakobsweg. Jetzt hat er Zeit.
Ist das, das aufgrund des Glaubens oder aufgrund des Eventcharakters oder weil man es einfach mal erlebt haben muss?
Also, mein Onkel, das ist so ein Globetrotter, muss man sagen. Seit ich ihn kenne, ist er irgendwie immer in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Und auch durchaus sehr exotische Ziele sind dabei. Und irgendwie fehlt ihm, glaube ich, noch der Jakobsweg so auf seiner Bucketlist. Ja, also, nee, wie nennt man diese Liste?
Bei Bucket muss ich immer an Bob Dylan denken.
Bob Dylan?
Buckets of Rain.
Aber da war doch jetzt so ein Trend mit dieser Bucketlist da irgendwie.
Wo ist der Unterschied zu einer To-Do-Liste?
Ah, klingt halt nicht so toll.
Das klingt jetzt so wie 1001 Alben, die Sie noch gehört haben müssen. So eine Bucketlist. Hast du auch eine?
Genau. Nein, ich habe keine. Und ich bin auch schon mal ein paar Meter auf dem Jakobsweg gelaufen. Also insofern habe ich den Jakobsweg schon mehr oder weniger abgehakt. Weil ich war mal am Bodensee und das Haus, in dem wir eine Ferienwohnung gemietet hatten, grenzte direkt am Jakobsweg an. Und da sind ja dann immer diese Weghinweise mit dieser Jakobsmuschel. Und man konnte von dieser Ferienwohnung aus direkt nach Santiago de Compostela laufen. Da, ne, irgendwann fächert es sich ja auf. Also es gibt quasi so diese Hauptroute und irgendwann gibt es ja Abzweigungen in alle Winkel Europas, damit du halt von unterschiedlichen Orten starten kannst.
Und wie weit bist du gelaufen? Auf der offiziellen Strecke?
Naja, so 300 Meter werden es gewesen sein. Ja.
Spürt man da schon irgendwie die Erleuchtung? Hat man da den Heiligen Geist schon im Nacken sitzen? Hast du den Atem gespürt?
Nein.
Also es zählt auch nicht. Du hast auch keinen Stempel bekommen.
Ich habe auch keinen Stempel bekommen. Da gab es jetzt auch nicht so ein Stempelhäuschen und auch nicht so eine, es gibt ja dann diese komischen Herbergen. Ne? Und ja. Ich glaube auch wirklich, dass es dann, wenn man wahrscheinlich so gerade die Pyrenäen überquert hat, dann ist es auch überlaufen.
Ich habe jetzt gesehen, dass der Mount Everest die höchstgelegene Müllstelle ist. Total vermüllt. Niemand, also alle bringen was hoch, die Sherpas tragen es hoch, aber keiner bringt es mit runter. Also das bleibt da alles, die leeren Sauerstoffflaschen, Plastik, alles ist da oben. Und Nepal hat jetzt sich auf die Fahnen geschrieben, das alles wieder sauber zu machen. Wäre das was für dich? Also wenn du sagen würdest, Jakobsweg oder Himalaya, für was würdest du dich entscheiden?
Weder noch.
Ach.
Also Himalaya, also warum soll ich auf den Mount Everest steigen? Da ist die Luft schlecht, da ist auch die Aussicht schlecht. Also
die Luft ist in dem Sinne nicht schlecht, sie ist nur weniger vorhanden.
Ja, sie ist dünn, okay. Ja, und dann, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit siehst du da oben auch nichts. Wirst vielleicht noch von irgendeiner Windböe da weggeweht oder von irgendeinem Eissturm überrascht. Und da frage ich mich, wieso? Also das ist für mich auch keine Herausforderung, mich da von irgendwelchen Sherpas da hochtragen zu lassen. Es ist für mich ähnlich idiotisch, wie zur Titanic zu tauchen in irgend so einem kleinen Plastik-U-Boot, was dann leider implodiert, weil es schlecht gebaut ist. Also unnötig.
Also weder der Jakobsweg noch der Himalaya stehen auf deiner Liste. Also du hast ja keine Liste. Aber ist etwas in deinem Kopf, wo du sagst, also die letzten 40, 50, 60 Jahre, die mir noch bleiben, das muss ich machen, da muss ich hin, das will ich sehen. Fällt dir da spontan was ein?
Nein. Fällt mir nichts ein.
Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, du möchtest gerne die 1001. Episode dieses Podcasts noch erleben.
Ja, also das muss ich mir gar nicht aufschreiben, weil ich fest davon ausgehe, dass es so sein wird. Deswegen muss ich mir das gar nicht groß vornehmen. Also ich schreibe mir Einkaufszettel oder ich schreibe mir auf, dass ich, keine Ahnung, im Baumarkt noch einen Schlüssel nachmachen lassen muss. Aber Dinge, wo ich sowieso weiß, die werde ich früher oder später ohnehin machen, warum sollte ich mir das auf irgendeine Liste schreiben? Was steht denn auf deiner Bucketlist?
Durchhalten.
Was durchhalten?
Die Existenz durchhalten und mit möglichst großer Gelassenheit auf all das, was von außen einprasselt, zu reagieren. Das ist, glaube ich, die gesündeste Art und Weise, sich nicht so viel zu Herzen zu nehmen. Ich meine, das kann man nicht immer, aber so sich bewusst sein, dass man sehr, sehr viele Dinge überhaupt nicht beeinflussen kann und dann rege ich mich darüber auch nicht auf. Zum Beispiel den Ausgang der Europawahl. Hervorragende Überleitung, Sebastian. Die Europawahl, um unsere Zuhörer ein wenig in einen chronologischen Zusammenhang zu setzen, die ist jetzt seit 5 Tagen vorbei. Die Ergebnisse, stehen die offiziell amtlich fest?
Ja, die sind amtlich, ja, klar.
Gut. Mit Blick auf Deutschland, auf die Ergebnisse aus Deutschland, bist du zufrieden? Ohne jetzt deine politische Präferenz publik zu machen, denn das sollte schon eine private Sache sein, aber wie würdest du das einschätzen?
Also was heißt zufrieden? Ich bin, also mit einem Aspekt bin ich in der Tat zufrieden. Ich war auch wieder Wahlhelfer hier bei uns im Wahllokal.
Und dafür gab es wieder Geld?
Ja, noch nicht. Also da gibt es bei uns immer 50 Euro. Das wird immer mit einer erstaunlichen Verspätung überwiesen. Ich weiß auch nicht, warum das so spät immer erst kommt. Das dauert teilweise 8 bis 10 Wochen, bis dann da irgendwann mal diese 50 Euro überwiesen werden. Und ich frage mich immer, weil das ist ja offiziell das Erfrischungsgeld, ich soll mich dann quasi nach 10 Wochen von den Mühen dieses Wahltages mit einer Erfrischung quasi irgendwie erholen. Kommt da ein bisschen spät, aber ist jetzt auch egal. Also was mich sehr gefreut hat, wir hatten, ich glaube, die zweithöchste Wahlbeteiligung bei einer Europawahl überhaupt, seitdem es Europawahlen gibt. Und das finde ich ist ein positives Signal. Die Leute haben schon verstanden, es geht um was und die Stimme zählt. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt kann ich nicht sagen, wie das insgesamt in Deutschland verlaufen ist, aber bei uns im Wahllokal gab es nur eine ungültige Stimme. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben bei anderen Wahlen eigentlich immer mehr ungültige Stimmen. Da gibt's dann gerne auch mal so Leute, die streichen demonstrativ alles durch oder manche kritzeln ein großes Nein-Ausrufezeichen drauf. Also es gibt so Menschen, die möchten eigentlich nicht wählen, aber möchten den Unmut dann über den Stimmzettel nochmal zum Ausdruck bringen. Und diesmal gab's nur eine ungültige Stimme und ich glaube, das war eher ein Versehen. Ich glaube, derjenige hat's einfach nicht gecheckt. Aber ja.
Wie hat sich die geäußert? Woran hat man die erkannt, die ungültige Stimme?
Es waren 2 Kreuze drauf. Ja, und dann ist es leider ungültig. Und ja. Also ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Gewohnheit, weil bei der Bundestagswahl hast du ja 2 Stimmen. Aber ich meine, auf dem Stimmzettel, da steht oben drauf, sie haben 1 Stimme. Und wir haben jedes Mal, wenn wir den Stimmzettel ausgegeben haben, immer wieder dazu gesagt, sie haben 1 Stimme. Denken Sie dran, sie haben nur 1 Stimme.
Aber und, auf dem Weg zur Kabine und dann, wenn man sich in der Kabine befindet und man klappt diesen riesigen Wahlzettel auf, da denkt man sich doch schon aus Umweltgründen, das ist zu schade, da nur 1 Kreuz zu machen.
Man klappt die nicht auf. Also zumindest nicht in Hessen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war.
Wird der ausgerollt in Hessen?
Nein, du musst ihn, das ist amtliche Vorgabe, du musst ihn aufgeklappt übergeben. Du darfst keinen zugeklappten Stimmzettel an den Wähler übergeben oder die Wählerin, sondern er muss aufgeklappt sein. Das heißt, wenn du Wahlhelfer bist, erste Aufgabe ist, die ersten 500 Stimmzettel, die natürlich gefaltet geliefert werden, zu entfalten. Das heißt, die werden erst alle aufgeklappt, dann auf einen Stapel gelegt und dann im aufgeklappten Zustand an den Wähler übergeben.
Das war bei uns nicht der Fall. Entweder ist es nicht vorgeschrieben oder sie haben es vermasselt. Ist dann die Wahl ungültig? Ist dann meine Stimme
also
nicht
das ist
wert?
Wirklich, ja, weil da kann ja theoretisch schon irgendjemand was auf den Zettel geschmiert haben oder so. Es muss transparent sein, dass dieser Wahlzettel vollständig unausgefüllt ist.
Ist das bei allen Wahlen so?
Ja, zumindest bei den Wahlen, bei denen ich bisher mitgemacht habe.
Alle Wahlen, die ich bislang mitgemacht habe, da war der Wahlzettel zusammengefaltet.
Ah, okay.
Das
kann
heißt,
nicht sein.
Ich habe mich immer in der Illegalität bewegt.
Ja, genau. Gut, jetzt das eigentliche Ergebnis, ja, pff, war so ein bisschen zu erwarten. Jetzt regen sie sich alle auf. Mein Gott, die Jugend. Warum wählt denn die Jugend AfD? Ja, gut, 16% haben AfD gewählt. Das heißt ja, 84% haben nicht AfD gewählt. Ist doch auch mal ein gutes Signal. Und was mich auch mal so ein bisschen aufregt, jetzt sagen sie, ja, in vielen Landesteilen ist die AfD zweitstärkste Kraft. Das ist ja auch eigentlich Nonsens. Das ist zwar die Partei auf dem zweiten Platz nach Anzahl der Stimmen, aber trotzdem haben sie doch nur 18%. Das heißt, wir haben ja immer noch 82% Nicht-AfD-Wähler. Und wenn ich einmal höre, zweitstärkste Kraft, nein, sie ist nicht stark, sie hat nur 18%. Finde ich schwierig, wie das auch immer kommuniziert wird. Weil man sie damit, glaube ich, auch größer macht, als sie eigentlich ist. Das ist ja eigentlich nur Werbung.
Du hast erwähnt, dass der Wahlausgang bei den jungen Wählern, und diesmal durften ja zum ersten Mal die 16-Jährigen wählen,
ja,
dass der dich ein wenig überrascht hat oder dass der kritisch und medial überproportional ausgeschlachtet wurde. Man könnte ja jetzt sagen, das ist die Generation. Man könnte auch sagen, the kids are all right. Und damit habe ich einen phänomenalen und sehr subtilen Übergang zu unserem heutigen Album geschaffen. My Generation, The Kids Are All Right. Sebastian, um was geht es uns heute?
Ja, heute geht es um eine ganz tolle Band, die ich fast so ein bisschen vergessen hatte, muss ich sagen. Es geht um The Who. Und wir haben das Album My Generation gehört. Und nachdem ja die letzten Episoden für mich so ein bisschen durchwachsen waren, muss ich sagen, das war jetzt fast für mich ein Heimspiel. Auch wenn ich jetzt kein ausgewiesener The Who-Fan bin, ich muss sagen, man kennt natürlich so die Klassiker, My Generation kennt man, ist so ein bisschen der Soundtrack auch der Hippies, ne, und der 68er. Und aber auch die anderen Lieder, ne? Hat mir gefallen, um schon mal vielleicht ein erstes kleines Fazit vorwegzunehmen. Ja, wie ist es dir ergangen?
Das Album ist am 3. Dezember 1965 erschienen. Ich kannte das Album so nicht. Ich kannte 2, 3 Songs davon. Natürlich den titelgebenden Song, die Hymne dieser Generation vermutlich. Und man muss dazu sagen, Pete Townsend, der maßgebliche Songwriter, der war tatsächlich erst 20, der die Songs geschrieben hat. Finde ich auch immer wieder, das muss man sich immer vor Augen führen. Vor dem Hintergrund der Neuroplastizität unseres kleinen Experiments muss ich hier natürlich sagen, hat mir diesbezüglich nicht viel gebracht, weil das eben so die Musik ist, die ich schon immer gehört habe und die ich kenne. Also zumindest von der Art her, auch wenn ich das Album an sich nicht kannte, aber das ist so, man kann es hören, das tut auch nicht weh, obwohl, da muss ich gleich mal einsteigen. Und zwar, als ich das Album rausgesucht habe, und die Hörer wissen ja, wir streamen das, ja, sonst würde das ja zu sehr noch viel, viel höhere Kosten für uns verursachen, wenn wir uns das erst alles auf CD oder sogar auf LP kaufen würden. Also wir streamen das. Und nun hatte ich zumindest bei Apple Music die Wahl, ich glaube, zwischen 4 unterschiedlichen Versionen dieses Albums, die 50 oder 70 Tracks enthielten. Aber, weil ich wusste, ich habe dich gar nicht informiert, ich wusste, du würdest auch darauf zielen, ich habe mich dann für das Original entschieden, wo dann
natürlich
auch in Klammern hinter jedem Song Mono stand.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass das Album erst 2002, also fast 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung, zum ersten Mal als Stereo-Version rausgebracht worden ist. Also dieses Album in Mono, 1965 erschienen, 36 Minuten lang, kurze Stücke. Ich habe, das kann ich ja vielleicht auch mal sagen, ich habe mir wieder diverse Stücke neben My Generation als Favorit markiert. Und ich verrate sie dir sofort. La 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 Lies. Lies, Lies. Fand ich super.
Okay.
It's not true. It's not true. I'm telling you, 'cause I'm a feeling you're nowhere. It's not true, so bad. Und A Legal Matter. Da sieht man, wir hatten ja gerade über die Generation, die Wahlgeneration. Also ich glaube nicht, dass die 20-jährigen The Who-Bandmitglieder 1965, wenn die heute oder wenn es die AfD damals schon gegeben, ich glaube, das wären keine AfD-Wähler gewesen. So ändert sich wahrscheinlich auch die Jugend. Die Generationen ändern sich so, denke ich mal.
Ja,
es gab wahrscheinlich auch damals welche, die Frau Thatcher gewählt hätten 1965, wenn ja, es die schon gegeben ja. hätte. Aber diese hier eher nicht. Das Genre, ich, also Sebastian, ganz ehrlich, dieses Album, hätte ich gesagt, das ist Rock'n'Roll.
Ja.
Hättest du auch gesagt. Jetzt steht
ja,
hier.
Ja, Rock'n'Roll, wo, ja.
Achso, ich habe okay. gefunden, Garage Rock oder Garage Rock, Power Pop, ja. R&B und Mod Pop. Da steht nichts von Rock'n'Roll. Da kann man mal wieder sehen, diese fein ziselierten Unterkategorien
ja, ja.
treffen dazu gar nicht, treffen wieder nicht zu. So.
Aber das Album ist auch relativ abwechslungsreich. Da sind in der Tat ein paar Stücke dabei, die sind eher so R&B, Soul-mäßig. Die haben mich teilweise sogar so ein bisschen an Marvin Gaye erinnert. Also da sind so ein paar schmalzige Liebeslieder drauf.
Ja gut, das liegt vielleicht auch, es sind ja, ich glaube, 4 Coverversionen. 2 davon von James Brown. Vielleicht liegt es daran.
Ah, okay, sind das zufällig diese Liebeslieder?
I Don't Mind ist von James Brown.
Ah, okay.
Und Please, Please, Please ist auch von James Brown. Und dann ist I'm a Man, ist von Bo Diddley. Achso, aufgrund des sexuellen Inhalts wurde I'm a Man aus der US-Version entfernt. Aber der ursprüngliche Künstler von I'm a Man, der das geschrieben hat, Bo Diddley, ist Amerikaner. Das heißt, durfte sein eigener Song in Amerika gar nicht erscheinen. Sehr seltsam. Und die zweite Zensur, und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zur heutigen Zeit, die BBC weigerte sich nämlich, My Generation, also den Song, nicht das Album komplett, sondern den Song My Generation zu spielen, weil es Menschen, die stottern, nicht beleidigen wollte, die BBC.
Ah, ja, genau. Also da muss ich auch sagen, das hat mich persönlich auch so ein bisschen an diesem Lied genervt, dieses
Stottern.
Wobei ich
macht das natürlich einzigartig, ne?
Ja, na, wobei es gibt andere Lieder, wo auch gestottert wird.
Ach.
Ach, da gibt's doch sogar diesen berühmten Stotterer aus den 90er Jahren. Scatman.
Jehude Damaja.
Nee, Scatman John. Kennst du den noch?
Ja,
das ist
sagt
so ein
mir
Stotterer,
was.
der wirklich nur stottert, wenn er singt. Und also er hat quasi aus seinem Stottern eine Tugend gemacht und das quasi in ein Lied gepackt. Es war damit sehr erfolgreich. Er hatte irgendwie so 1-2 Hits. Und
ja, aber es sollte hier, also man interpretiert das ja hier bei My Generation so, dass das, dass der Sänger quasi die Auswirkungen von Speed, von Amphetaminen wiedergibt.
Ja, okay.
Ja, die Jugend, Drogen.
Ja. Ja. Witzigerweise, als ich das auf der Platte gehört habe, das Lied, da ist mir das Stottern gar nicht so negativ aufgefallen.
Mhm.
Aber ich habe mir auch nochmal ein Video mit einer Live-Performance von dem Lied angehört.
Ja.
Und da hat er schon wirklich sehr extrem gestottert. Das fand ich dann schon ein bisschen nervig. Ja. Also da hatte er wirklich so richtige so Abbrüche im Lied, weil er sich das so rausgewürgt hat. Also das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten, es ist ja auch immer ganz spannend, diese alten Musikvideos anzugucken. Hast du dir zufällig mal das Musikvideo angeguckt von The Kids Are Alright?
Nein.
Das ist ein Knüller.
Bitte fass es kurz zusammen für unsere Hörer und für mich.
Also, jetzt muss man wissen, The Who gilt ja auch so ein bisschen als so eine Band, die
die auch mal Instrumente zerschlagen.
Ja, ziemlich chaotisch ist und irgendwie jedes Konzert endete damit, dass sie ihre Instrumente zerstört haben und ihre Verstärker. Wenn man jetzt das Video anguckt von The Kids Are Alright, dann sieht man diese Band in schwarz-weiß, sehr adrett gekleidet, in irgendeinem vermutlich englischen Park vor so einem kleinen See, wo andere Menschen mit Ruderbooten rudern. Und sie bewegen sich so gut wie gar nicht und dann singen sie dieses Lied mit ihren frisch geföhnten Föhnfrisuren und total lieb und artig und wirklich sehr weit davon entfernt, irgendein Instrument zu zerstören. Im Hintergrund schwimmt so ein kleiner Schwan da noch über den See. Und die Leute gucken ganz interessiert und fragen sich, was machen die da eigentlich? Ne? Wer oder was singt denn da? Also das ist wirklich speziell. Also nach heutigen Maßstäben wirkt es total komisch. Damals war es wahrscheinlich ein völlig normales Musikvideo. Ja.
Es wurde tatsächlich im Hyde Park im Juli oder August 1966 gefilmt.
Ah, okay.
Ich frage mich, ob da abgesperrt wurde. Heutzutage muss man ja den gesamten Hyde Park wahrscheinlich bei solchen Aktionen absperren. Aber damals konnte man das wahrscheinlich so noch machen.
Ja,
The Who, das war ihr erstes Album. Vermutlich kannte sie noch nicht jeder, im Hyde Park zumindest nicht.
Ja, und heute treten sie ja, die zwei, die noch übrig sind von The Who, treten heute noch im Hyde Park auf. Es gibt ein Live-Konzert, ich glaube, wann war das? 2015 oder so. Also ist noch gar nicht allzu lange her. Da sind sie vor zigtausend Menschen im Hyde Park aufgetreten.
Ja, guck.
Und auch sie da habe ich mir ein paar zurück. Ausschnitte. Ja, ich habe mir ein paar Ausschnitte angeschaut. Ne? Da muss man sagen, Wahnsinn. Diese beiden Jungs, die sind fast 80 und die können auch richtig gut singen. Sie werden dieses Jahr wird die Band 60 Jahre alt.
Ja, Roger Daltrey hat noch eine gute Stimme. Robert Plant von Led Zeppelin hat auch eine gute Stimme und der leider vor ein, zwei Jahren verstorbene Gary Brooker. Ah, da kommen wir später zu. Was ist denn dein Favorit, wenn du einen picken müsstest? Und pick jetzt nicht My Generation, zu bekannt, aber also quasi dann der zweite. Welcher Song steht auf deiner Playlist?
Auf meiner Playlist steht, ich hab zwar diesen Favoriten-Button noch gar nicht gedrückt, aber was auf meiner Playlist durchaus landen könnte, wäre das Lied, ich muss gerade mal gucken, wie heißt es denn? Also direkt das erste fand ich sehr angenehm, Out in the Street.
Ja,
da sollen
wir da
Text
kurz mal
gut
reinhören?
Ja, hören wir doch mal rein.
Ja.
Out in the street.
Und mein Favorit ist allerdings Lied Nummer 9, It's Not True, weil ich finde, das passt auch so ein bisschen in die jetzige Zeit, wo wir doch alle so von Fake News umgeben sind. Und
ja,
man
ist
immer
eigentlich, also im Prinzip wäre das der perfekte Wahlkampfsong für Donald Trump.
Ja,
ne?
Und, ja für beide Seiten eigentlich.
Genau, und besonders gefallen hat mir ja die Strophe I haven't got 11 kids, I weren't born in Baghdad, I'm not half Chinese either, oder ich glaube er sagt either, and I didn't kill my dad.
Haven't got 11 kids, I weren't born in Baghdad, I'm not half Chinese either, and I didn't kill my dad. It's not true, it's not true.
Da habe ich mich gefragt, darf man heute noch sagen, I'm not a half Chinese? Oder ist das schon irgendwie diskriminierend, wenn man damit irgendwelche Asiaten abwertet?
Ja, aber Moment mal, der Chinese an sich ist doch die Nationalität. Das hat ja jetzt nichts mit der Herkunft zu tun.
Warum
der
nicht?
Asiate, das betrifft ja dann mehrere Nationen.
Ja, ja. Ja, jetzt rede ich mir
so wie der Europäer oder
ja,
was weiß ich der Kaukase.
Nein, aber ich habe mich in der Tat gefragt, ob man, wenn man sagt, oh, ich bin kein Halbchinese, ist alles nur ein Gerücht, ist auch schon wieder so ein bisschen abwertend. Ne? Und warum darf man nicht in Bagdad geboren sein? Also gerade
heutzutage sowieso nicht. Heutzutage nicht.
Ja, genau. Oh, ja. Weiß ich nicht, ob der Text noch durchging. Ja. Also, hat mir gut gefallen. Und was
ja,
mir
und
auch
interessant,
gut gefallen hat,
wo du es gerade erwähnst, It's Not True ist Track 9. So.
Ja.
Und mein Favorit war ja La 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 Lies. Also der zweite Song mit Lügen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja dieses My Generation. Es geht um Lügen. Vielleicht andere Leute erzählen Lügen über dich, ja, oder man verbreitet selbst vielleicht Lügen. Dann My Generation, darum geht es in meiner Generation. Dann The Kids Are Alright, ne, man hat schon Kinder, man ist relativ jung, aber man verlässt die Frau und beruhigt sich damit, ach, The Kids Are Alright. Das ist so eine Coming of Age Sache. Man wird erwachsen. So habe ich das Album gehört.
Kann man glaube ich so gut sagen.
Und dann passt es natürlich perfekt mit Track 10, I'm a Man.
Ja, genau. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang, weil wir jetzt auch gerade über Generationen und über Europawahl und so weiter gesprochen haben, ein sehr interessantes Interview mit dem Sänger von The Who, Roger Daltrey, gefunden. Und da würde ich gerne kurz was draus zitieren. Es ist aus dem Jahr 2023, also relativ frisch. Ja. Ja. Und er wird dort befragt, so generell, ne, über die Karriere und über The Who und wie es so war. Und unter anderem wird aber auch dann über die Generation, über die heutige, jüngere Generation gesprochen. Die Frage ist, was ist denn eigentlich los mit der Jugend heute, ne? Und darauf antwortet er, also dass er es auch überhaupt nicht versteht, ne? Und er fragt sich, wo sind denn eigentlich heute die jungen Menschen, die gegen den Krieg demonstrieren? Weil er ist natürlich damals gegen den Vietnamkrieg auf der Straße gewesen. Und er fragt sich, ja, wo sind die Leute denn heute, die gegen den Krieg demonstrieren? Er meint damit den Ukraine-Krieg. Und jetzt fand ich es ganz interessant, was er dann dazu sagt. Er hat den Eindruck, sie machen sich heute mehr Sorgen über den Gebrauch der richtigen Pronomen als über den Krieg. Pronomen scheinen wirklich ein verdammt großes Thema in ihrem Leben zu sein. Und ich glaube, da hat er durchaus recht. Da hat er irgendwie einen Punkt.
Das heißt also, damit wurden sie gecancelt. Durch dieses Interview wurde The Who offiziell von allen Playlists der heutigen Generation rausgeschmissen.
Wenn sie jemals da drauf waren, ich
weiß
es nicht.
Ich meine, wer sich darüber lustig macht, der hat verloren in der heutigen Generation. Das war's.
Ja, ja, weil sich, glaube ich, die Maßstäbe komplett verschoben haben. Weil damals ging es noch um Krieg und Frieden und um gesellschaftliche Probleme. Heute steht das Individuum sehr im Fokus und deswegen ist auch die Frage, welches Pronomen ist nun das Richtige, ne? Es geht um den Einzelnen. Es geht nicht mehr um die Gemeinschaft, um die Gesellschaft als solche, sondern es geht immer um den Einzelnen, der hier irgendwie seine Rechte durchsetzen will. Das war jetzt schon wieder sehr politisch. Aber
wir lassen uns nicht canceln, Sebastian.
Nein,
wir lassen uns hier nicht canceln.
Nein, nein.
Interessanterweise, um auf die Band zurückzukommen, der Name der Band, ja. Viele werden sich fragen, warum The Who, ja. Und ich habe gelesen, im Februar 1964, da hießen The Who noch The Detours. So.
The Detours? Was heißt
The
Detours, das?
Also die Umleitung, Detour.
Ah, Detour, so. Ja, okay.
So. Mhm. Und dann gab es aber eine Gruppe, die hieß Johnny Devlin and the Detours. Hm. Und da haben sie sich gesagt, da können wir nicht The Detours sein, die gibt's schon. So. Und daraufhin haben sie den Namen geändert. Townsend und sein Mitbewohner Richard Barnes verbrachten eine Nacht damit, über Namen nachzudenken, wobei sie sich auf ein Thema von Scherzankündigungen konzentrierten. Also der Ankündiger in einem Theater oder wo auch immer, der dann sagt, und hier sind The Rolling Stones. So, und da haben sie sich gedacht, was sind da für lustige Namen möglich? Unter den Favoriten waren No One. Also okay. man kündigt niemanden an. Ja.
Ja.
Oder auch The Group. And now the group. Was weiß ich. So. Townsend bevorzugte The Hair. Also nicht
The
der Hair? Das Haar, ja, nicht der Erbe, ja. The Hair. Und Barnes mochte The Who, weil es einen Pop-Punch hatte. Das ist ein Zitat, das ist ein Pop-Punch. Und am nächsten Morgen hat dann Roger Daltrey gesagt, ich bin für The Who.
Ah, okay.
Also man kündigt quasi die Wer?
Ja, so, ja,
man
genau.
Man fragt, man hat sich richtig verstanden, wer? Und dann ist The Who sind durchgestartet und kurz drauf haben sie auch schon My Generation auf den Markt gebracht. Übrigens, um das kurz zusammenzufassen, die Kritik 2004 im Rolling Stone Album Guide liest sich wie folgt, Zitat, mit seiner wilden Mischung aus grungiger Verzerrung, das ist mir übrigens, wenn ich hier das Zitat kurz unterbrechen darf, das ist mir sehr aufgefallen, einige Songs, die sind schon sehr verzerrt, da sehe ich, da geht es schon in den roten Clip-Bereich, ja, da hätte man vielleicht einen Limiter einsetzen müssen oder einen Kompressor ein bisschen mehr, das ist dann, das geht dann so in so einen, Quast, in so einen Rausch rein, also das ist die Verzerrung. So, zurück zum Zitat. Also mit seiner wilden Mischung aus grungiger Verzerrung, rumpelndem Bass und Schlagzeug und brutalem Gesang wurde The Who zur Blaupause für einen, also das Album, zur Blaupause für einen Großteil des nachfolgenden Garagenrocks, Heavy Metal und Punk. Waren sie also quasi die Idole. Im Gegensatz zu den Debütalben der Rolling Stones, deren Interpretation von südamerikanischem Rock and Soul ziemlich ernsthaft war, und der Beatles, die den Rock'n'Roll durch süße Harmonien und leicht verdauliche Melodien verbreiteten, stieß My Generation förmlich an die Grenzen der populären Musik. Townsends heftige und originelle Gitarrenexperimente gehen hier den Innovationen seines späteren amerikanischen Rivalen Jimi Hendrix voraus. Dem kann ich nichts hinzufügen. Also wie gesagt, das ist ein Album, das ich zum Beispiel, das könnte ich jeden Tag hören.
Ja, könnte ich auch. Also man kann es gleich auch immer wieder anhören. Ich finde, das ist auch zeitlos. Das ist vom Sound zeitlos, von den Texten zeitlos.
Ja, von der Aussage.
Ja, und was ich übrigens auch schön finde, weil du jetzt gerade über den Bandnamen gesprochen hast, das Wörtchen Who kommt ja irgendwie auch immer mal wieder vor, ne? Also auch bei späteren Alben. 1978 ist das Album Who Are You erschienen, ja, mit dem gleichen Lied. Das ist übrigens auch eines, das war mir gar nicht so im Kopf, dass das ja auch von The Who ist. Und
CSI.
Ganz tolles
Lied. Da gab es diese Serie.
Ja?
Diese Serie CSI, und die hatten das, glaube ich, als Titelmelodie. Und ein Ableger von dieser CSI-Serie, so ein Spin-Off oder was, hatte dann Won't Get Fooled Again. Also auch von The Who. Und ich habe mir dann überlegt, CSI, das sind ja die Crime Scene Investigation, die dann irgendwie zu so einem Tatort gerufen werden und dann da irgendwie Fingerabdrücke nehmen und Spuren sichern, ne?
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ja, das passt ja wunderbar, die suchen ja den Täter, The Who. Wer hat hier jemanden umgebracht? Und deshalb nehmen sie Songs,
ja, genau,
von The Who.
Ja.
Clever.
Ja, man muss einfach nur eine gute Idee für einen guten Namen haben. Ja.
Richtig, ja.
So ist das. Was gibt es noch zu The Who zu sagen? Vielleicht noch ein kleines Zitat aus diesem Album, das fand ich, nicht aus dem Album, aus dem Interview, was ich da gefunden habe, das fand ich auch ganz interessant, so als,
ja, von Roger
kleine Anekdote. Ja, so kleine, ja, Anekdote nebenbei.
Ja.
Weil man mag es vielleicht gar nicht glauben, dass so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Rock'n'Roller 52 Jahre schon mit seiner Frau verheiratet ist. Ja,
das, also, ist
da
interessant.
War er sehr beständig. Er war, glaube ich, zweimal verheiratet, jetzt mit seiner zweiten Frau schon seit 52 Jahren. Er hat mittlerweile 17 Enkel und er pflegt sehr so das Beisammensein als Großfamilie.
Ja.
Toll fand ich aber, als er auf seine Frau angesprochen wurde, dass er jetzt 52 Jahre verheiratet sei, da meinte er, dass seine Frau jetzt anfängt, ihn so langsam zu mögen, nach 52 Jahren.
Da sieht man, dass die Ehe wirklich ein langsamer Prozess des sich Annäherns ist.
Ja, genau. Ich glaube, ja, auch.
Man darf nicht, ja, zu früh aufgeben, denn wer weiß, vielleicht im 52. Jahr denkt man, ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist, aber irgendwie mag ich ihn.
Ja, ja. Und ich habe eine Empfehlung für so manch genervte Eltern, wenn sie mal wieder das Chaos zu Hause kaum ertragen können, weil
sprichst
die Kinder,
du aus Erfahrung,
so,
sei ehrlich,
weil die Kinder so nervig sind und ständig, ja, irgendwas wollen und, ja, man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und man sich so fremdbestimmt fühlt, dann bitte einfach nochmal die Platte von The Who einlegen und das Lied The Kids Are Alright spielen.
Da hören dann wir auch kurz rein.
Ja, da ist man, ja, sofort wieder cool.
Abschließend, Sebastian, was sagen wir zum Albumcover?
Oh,
vielleicht
das
kurz
ist eine
beschreiben.
Gute Frage.
Also es ist ein Foto der Band,
ja,
so aus der Vogelperspektive aufgenommen. Alle vier Bandmitglieder schauen direkt in die Kamera. Was sieht man da?
Also man sieht die vier Bandmitglieder, sie stehen neben vier, ich würde sagen Öltonnen, es könnten Öltonnen sein.
Ja.
Und der Bassist, wie heißt er noch, sag mir nochmal seinen Namen.
John Entwistle.
Ja, der trägt eine Jacke mit den Farben des Union Jacks und ja, sie gucken alle nach oben, ne, so in die Kamera.
Das ist schon so eine Attitüde von einer Punkband, also The Clash oder sowas.
Wie sie die da so hochgucken.
Auch, die könnten auch so ein Union Jack irgendwo tragen oder irgendwie als Mütze oder als Hose. Das ist irgendwie schon sehr weit vorausgreifend.
Ja.
Also es steht John Entwistle, dann kommt Pete Townsend, daneben dann Keith Moon, der ja auch, ich glaube, mit Anfang 30 schon gestorben ist, der Drummer. Übrigens, ja. Wenn The Who, die gibt's ja seit 1999 wieder durchgängig. Es gab mal ein paar Phasen, zwei, drei Jahre in den 90ern, wo sie gespielt haben. Einmal, ich glaube, in den 80ern beim Live Aid Konzert haben sie eine Reunion gefeiert. Aber seit 1999 ist tatsächlich Zach Starkey der Drummer, der Sohn von Ringo Starr.
Ach, okay.
Ja. So schließt sich wieder der Kreis. So, und ja. Ganz unten der sehr, sehr blonde Roger Daltrey. Ja, und dann so Schablonenbuchstaben, so Großbuchstaben. The Who in Rot und in Hellblau, My Generation. Und interessanterweise, und da frage ich mich natürlich auch wieder, für die US-Veröffentlichung des Albums wurde das Cover verändert. Also man sieht weiterhin die vier Bandmitglieder, allerdings nicht mehr so aus der Vorgruppe-Perspektive, das ist ein anderes Foto. Und im Hintergrund ist Big Ben zu sehen.
Ah, okay.
Vermutlich, um den US-Markt zu signalisieren, diese vier Jungs kommen aus England.
Ja, da kommt Qualität aus England, ja.
Ja,
ja.
Ein Gütesiegel.
Ja, weil wenn du da nur so eine Union Jack-Jacke anhast, ne, das erkennen die nicht.
Nein, das könnte auch so eine Südstaatenflagge sein.
Ja,
genau. Irgendwie sowas, ja, genau.
Könnte auch ein schlecht gefalteter Dings sein, ne? Also Star-Spangled Banner, also US-Flagge meine ich.
Ja, ist ja quasi der Vorläufer.
Sind
ja
die gleichen Farben.
Jetzt noch ein Blick in die Spotify-Zahlen, Sebastian.
Ja, blicken wir noch mal in die Spotify-Zahlen. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte erwartet, dass, aber ist vielleicht wirklich auch in der Generationenfrage, ich hätte erwartet, dass die Klickzahlen da ein bisschen höher sind. Jetzt schaue ich gerade mal, die meisten Klicks hat natürlich das Lied My Generation mit 238 Millionen.
Ah,
aber wenn ich mir jetzt hier andere anschaue, zum Beispiel The Kids Are Alright, hat gerade mal 8,7 Millionen. Und es sind auch Lieder dabei, die sind hier deutlich in dem unteren 100.000er Bereich. Ansonsten hier die Spotify sagt auch immer was zu den monatlichen Hörern, wobei ich immer nie so genau weiß, was sie eigentlich, wie sie diese Zahl ermitteln. Da sind sie momentan bei knapp 8 Millionen monatliche Hörer.
Also die Band, nicht das Album.
Ja, die Band, genau.
Die Band.
Ja, vielleicht noch ein Hinweis auf ein Album, was man sich auch vielleicht nochmal genauer anschauen sollte. Vielleicht kommt es sogar irgendwann nochmal vor bei den 1001 Alben, die wir hören müssen. Sie haben 1969 das Konzeptalbum Tommy herausgegeben.
Ja, mein absolutes Lieblingsalbum von The Who.
Ach ja, wirklich?
Ja.
Weißt du, warum das mein Lieblingsalbum ist?
Deins auch.
Ja, aber gar nicht so sehr. Ich müsste es mir jetzt nochmal anhören. Ja.
Wegen Boris the Spider vielleicht?
So genau kann ich es gar nicht sagen, Boris, weil ich gar nicht so genau weiß, welche Lieder da drauf sind. Nein, diese Platte hat ein wunderschönes Cover.
Ja, stimmt. So eine Sphäre, ne?
Ja, und
ja.
Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich die Plattensammlung meines Schwiegervaters geerbt habe.
Ja,
und
war das mit dem Schädel?
Mit dem Schädel, ja. Und darin befindet sich unter anderem auch die Platte Tommy von The Who.
Ach.
Und weil diese Platte so wunderschön ist,
ja,
ist sie im Regal die erste Platte, damit man sie sieht im Regal.
Ach, du hast sie so rum aufgestellt?
Ja, sie ist so dekorativ.
Ah.
Ja. Also wenn man bei mir da ins Regal guckt, das erste, was man sieht, ist dann Tommy von The Who.
Steht noch ein Album präsentativ da drin?
Ja, ich hatte da mehrere Alben mal präsentativ hängen, aber dann hatte ich ein Platzproblem. Da musste ich sie doch wieder anders arrangieren.
Aber Tommy ist geblieben.
Tommy ist geblieben, hat quasi so die Pole Position. Und ich hatte noch eine andere Platte mal dekorativ aufgebaut. Auch ein wirklich sehr schönes Cover von Deep Purple.
Ah ja.
Jetzt muss ich überlegen, wie hieß das Album? Ich glaube, das hieß irgendwie sogar irgendwas mit Purple. Das Album heißt The Book of Taliesin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen
das
hab ich habe.
Jetzt, das sagt mir jetzt gar nichts.
Das ist ein ganz schönes Cover. Was man vielleicht auch erwähnen kann, ja. The Who galt auch lange Zeit als die lauteste Band der Welt. Die haben nämlich, die haben da von dieser Firma Marshall, heißt die, glaube ich.
Ja.
Die haben für The Who extra einen neuen Verstärker gebaut.
Mhm.
Das war der
Marshall
lauteste.
Stacks. Ja.
Ja, das war der lauteste Verstärker ever.
Ja.
Und den haben sie für The Who gebaut und nicht für Jimi Hendrix. Da sind sie stolz drauf.
Und dann Townsends Rückkopplungs- und Powerchord-Gitarrentechnik, die kam da richtig gut raus. Und ich meine, ja, das muss man ja auch mal honorieren. 1965, da war das was. Irgendeiner musste ja der Erste sein. Also würdest du sagen, Sebastian, dieses Album ist zu Recht in den 1001 Alben?
Absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Und das ist für mich ein schönes Beispiel von einer Band, wo man den ein oder anderen Klassiker kennt, weil sie häufig auch in Filmen verwendet werden, in Soundtracks, irgendwo zu irgendwelchen Gelegenheiten werden diese Klassiker gespielt. Aber ich glaube, diese Band lohnt sich mal genauer hinzuhören und sich mal auch die alten Alben anzuhören. Und gerade die junge Generation sollte nochmal reinhören, weil das sind so schöne, zeitlose Lieder und Sounds. Da kann ich mir vorstellen, da wird noch der ein oder andere junge Fan dann auch noch dazu kommen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt nochmal in unserem Podcast-Experiment zumindest Tommy hören werden.
Ja, das könnte sein.
Ein versöhnliches Ende, Sebastian. Dann gehen wir raus.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Vom Jakobsweg führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über den vermüllten Himalaya und sinnerfüllende Bucketlists fürs Leben hin zu politischen, sportlichen und generationstypischen Überlegungen und Vermutungen, die scheinbar immer wiederkehrende und zeitlose Dynamiken erkennen ließen. Die Dynamik dieses Podcasts wird auch in der nächsten Episode erkennbar sein. Die Reise geht weiter.